Wir wollen auf das Wort Gottes für diesen Sonntag hören und kommen zu zwei verschiedenen Abschnitten aus der Bibel. Wir lesen als einen ersten Text aus dem Epheserbrief aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Paulus schreibt, deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschen, Kindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Und das zweite Bibelwort stammt aus der Offenbarung und dort lesen wir aus Kapitel 10 die Verse 4 bis 7. Johannes schreibt, und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreib es nicht auf. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündet hat, seinen Knechten, den Propheten. Wir wollen zum Gebet und anschließenden Lied aufstehen. Lebendiger Gott und Vater in Jesus Christus, es bleibt für uns ein Vorrecht und ein Geschenk, und eine ganz besondere Gnade, dass wir uns immer wieder neu hier versammeln dürfen und deinen Namen erheben dürfen, dir die Ehre geben können, dich anbeten, dir zusingen, mit denen, die deinen Namen lieb haben. Was für ein Geschenk. Dank sei dir dafür. Auch an diesem Morgen, auch an diesem Tag, stehst du in der Mitte dieses Gottesdienstes als der allein Anbetungswürdige, als der mit Macht und Herrlichkeit regiert und der über uns mit seiner Gnade und Barmherzigkeit gewaltet hat in Jesus Christus, der uns erfüllt und beschenkt hat durch den Heiligen Geist, hab von ganzem Herzen Dank dafür. Dir, dem alleinigen Gott, dir sei die Ehre. Und dann danken wir dir, dass wir auch an diesem Morgen Worte von dir hören können. Nicht alle möglichen Sätze, die vergehen und vergänglich sind, die von Menschen im Mund gesprochen werden, sondern Worte von dir, vom Ewigen, vom Bleibenden, vom Alleinigen. Dank sei dir. Und es gibt durch deinen Geist, durch Auslegen, Hören, Aufnehmen, ein Verstehen der Worte, das sich mit unserem Geist, mit unserem Herzen, unserem Leben verbinden. Und das, was wir bitten hier, das bitten wir ja nicht nur für uns jetzt hier in diesem Saal, das bitten wir auch für die, die mit uns im Stream verbunden sind oder zu einem späteren Zeitpunkt diese Wortauslegung aufnehmen werden. Das bitten wir an diesem Sonntag auch ganz, ganz besonders für unsere vielen Kinder, die hier in diesem Haus sind, die zu unserer Gemeinde gehören, die gerade Gast im Haus sind. Es ist unser ganz besonderes Anliegen vor dir, unserem Gott, dass diese nächste Generation deinen Namen hört, erlebt, sich dir zuwendet, dich einlädt in ihr Herz und in ihr Leben, dass dieses Geschenk, dass dieses Glück, das du uns gegeben hast, auch die nächste Generation erfahren und erfassen darf. Bitte höre du da unser Beten und Flehen. Und dann dürfen wir einstehen für unser Land. Es ist uns ein ganz großes Anliegen, dass bei allem unterschiedlichen Wirrwarr und Durcheinander das Wesentliche, Eigentliche, Letzte passiert. dass du neu hineintrittst in das Denken, das Herz, den Raum des Lebens von Menschen in unserem Land. Wir bitten dich, ohne dass es da irgendeinen Rechtsanspruch oder ein Verdienst gäbe, um eine neue, offene Tür für das Evangelium in unserem Land. Gib deinem Wort Raum, aus purer Gnade, Freundlichkeit und Liebe. Und auch an diesem Ort und auch in unserem Leben und unser Dienst gebrauche dafür. Kümmere dich um deine Gemeinde, du wirst es tun. Um die Gemeinde, die in ganz anderen Rahmenbedingungen an diesem Sonntag dich ehrt und preist und anbetet. Kümmere dich um dein Volk Israel, du hast es getan. Nicht nur in den letzten 75 Jahren, in den ganzen Jahrtausenden warst du der Treue und Beständige. Anbetung sei dir dafür. Wir danken dir, dass wir so in deinem Namen zusammen sein können und dass wir es dir zusingen, glaubend, betend, dass wir versammelt sind vor dir, in dir, unserem Gott. Dank sei dir. Amen.
Ja, wir haben heute ein ganz spezielles Thema. Es soll um die Gemeinde gehen. Und Sie mögen vielleicht sagen, ja, Gemeinde ist doch alles klar. Aber es gibt halt Begriffe, die sind nur scheinbar klar. Jedenfalls in ihrem vollen Bedeutungsumfang sind sie nicht klar. Man muss nach dem Neuen Testament schon mal zwei Gemeindebegriffe unterscheiden. Zum einen die örtliche, zeitliche Gemeinde und die universelle, überzeitliche Gemeinde, die den Leib des Christus bildet. Und das Ganze ist ein Geheimnis Gottes, mit dem wir uns heute auch einmal beschäftigen wollen. Das Thema lautet, bisschen ausführlich formuliert, das Geheimnis Gottes und die Auserwählten vor Grundlegung der Welt. Und das Erste, was wir uns vergegenwärtigen müssen, ist, dass die Bibel, dass das Neue Testament einen anderen Geheimnisbegriff hat, als wir das so allgemein hin kennen und wie wir ihn verwenden. Sie haben ja alle verfolgt, die Leaks des Pentagon, Pentagon Leaks, wo das White House not amused war, würde die verstorbene Queen sagen, wo ja da Papiere über den ukrainischen Militärapparat und Militär und Rüstungszustand und diese Dinge in die Öffentlichkeit durchgesteckt wurden. Das sind ja Geheimnisse, die nur für ganz besondere Menschen gedacht sind, sogenannte Geheimnisträger. Ich war auch mal bei, als ich NATO-Infrastruktur vor 1000 Jahren gemacht habe, in Wiesbaden, war ich auch Geheimnisträger. Ich wusste zum Beispiel, dass so ein Panzer ganz schön schwer ist, ne? Also ich weiß noch nicht, welche. Gut, ich wusste, wo ein paar Stellungen sind, aber das haben die Russen damals sowieso alles auch schon gewusst. Ja, aber dieser Geheimnisbegriff, der ist überhaupt nicht im Neuen Testament zu finden, sondern Geheimnisse Gottes nach dem Neuen Testament sind für alle geoffenbart und enthüllt, die den Geist Gottes haben. Jeder von ihnen, der ein Kind Gottes ist, hat Zugang zu den Geheimnissen Gottes und kann sie im Geist Gottes, im Geist der Hüllenwegnahme und der Enthüllung verstehen. Wir sollen ja nach 1. Korinther 4 Verwalter der Geheimnisse Gottes sein. Und ein guter Verwalter weiß ja, was er auf Lager hat und was das auch inhaltlich dann bedeutet. Und deswegen sollten wir die Geheimnisse Gottes kennen. Und ich habe mal so ein paar, der Begriff Mysterion, den verstehen wir ja schon fast so im Deutschen, der kommt 27 Mal im Neuen Testament vor. Und ich habe ihm mal ein paar Geheimnisse herausgesucht. Also 27, es müssen nicht 27 Geheimnisse sein. Das sind natürlich deckungsgleiche Verwendungen in anderem Zusammenhang. Aber ein paar gibt es schon. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, der Gottseligkeit, und das können Sie immer mal prüfen, kann ich das füllen, kann ich dazu was sagen, des Glaubens, das Geheimnis des Glaubens, des Nicht-Entschlafen-Müssens, dann gibt es das Geheimnis des Königreichs oder zum Beispiel auch das Geheimnis Babylons. Ja, heute soll es um ein Zentralgeheimnis gehen, das Geheimnis Gottes. Und natürlich steht die Frage am Anfang im Raum, was ist denn der Inhalt dieses Geheimnisses? Denn wir sollen es ja kennen, worin besteht es? Es geht um Christus, sein Werk und seine Aufgabe, aber auch um seinen Leib, die universelle Gemeinde und ihre Berufung. Also das Geheimnis kann man nur verstehen, wenn man die Berufung und Stellung des Christus versteht. Denn die Berufung und Stellung der Gemeinde wird vom Amt, von der Berufung und Stellung des Christus abgeleitet. Ist ja logisch. Ich verrate Ihnen kein großes Geheimnis, wenn ich sage, ich bin heute als ganzer Mensch hierher gekommen. Also ich mache das immer so, ich habe mir das so angewöhnt, ja. Ich schicke selten meinen Kopf extra her und der Leib ist irgendwo anders. Und so dieses Bild, wenn es überhaupt ein Bild ist, vielleicht ist es auch eine geistige Realität, das verwendet ja der Apostel Paulus in Sonderheit für das Geheimnis Gottes. Haupt und Glieder, und die gehören zusammen. Und wenn wir einmal in Herrlichkeit mit dem Christus geoffenbart werden, dann sagt Paulus, 1. Thessalonier 4, tröstet euch mit diesen Worten und ihr werdet alle Zeit bei mir sein. Was ihn betrifft, betrifft uns. Wow, das ist doch eine Bombe. Ja, das ist doch eine Bombe. Bei Christus ist doch eine ganz andere Ebene. Und dann kommen wir und das soll zusammengehen und zwar nicht nur für ein paar Wochen, sondern für Zeit und Ewigkeit. Schauen wir mal in den Kolosserbrief, Kolosser 1, 24. Da heißt es, da wird von Christus Leib gesprochen, das ist die Gemeinde, also universelle, überzeitliche Gemeinde. Denn es gibt ja, ich weiß nicht, ob es mehr sind, die meisten Glaubenden sind vielleicht schon gestorben und beim Herrn und wachsen drüben mit. Die gehören ja auch zur Gemeinde, nicht nur die, die jetzt aktuell leben. Ihr Diener bin ich geworden, und ich lasse immer ein paar Dinge weg, um auf das Wesentliche mich zu konzentrieren, um das Wort Gottes zu vervollständigen, der Qualität und der Quantität nach, das Geheimnis, das von Weltzeiten und von Geschlechtern her verborgen war, nämlich in Gottes Herz. Es war da, aber man hat es nicht gesehen. Es war nicht offenbart, es war verhüllt. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob etwas erst entsteht und dann gezeigt wird oder ob etwas immer da ist, aber man sieht es nicht, es muss noch offenbar enthüllt werden. Das von Weltzeiten und von Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ah, da denkt vielleicht ein oder andere, ja, seinen Heiligen, da gehöre ich ja nicht dazu. Doch, biblisch gesehen schon. Es geht gar nicht um katholisch Heilige. Es geht nicht um solche, die besonders heilig leben, sondern heilig ist nach dem Neuen Testament jeder, der zu dem Heiligen gehört. Der sollte dann auch heilig in seinem Wandel sein. Also heilig ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Heilig bedeutet eigentlich dem Profanen entzogen, separiert, für etwas anderes bestimmt, herausgerufen. Ja, das bedeutet eigentlich heilig. Und ich kann ein Herausgerufener, ein von Gott Berufener sein, zunächst mal völlig unabhängig, ob ich mich dessen würdig erzeige oder nicht. Ja, also insofern sind alle Kinder Gottes Heilige, weil sie zum Heiligen gehören, also nicht nur besonders Auserwählte oder besonders Erkenntnisreiche. Das war schon immer da. Und jetzt, ihnen wollte Gott zu erkennen geben. Das ist ein Wissen und ein tieferes Verständnis und eine Herzensübernahme. Das ist nicht bloß kognitiv erfassen und ja, das weiß ich alles, das kann ich dir auch repetieren, um was es da geht, sondern es ist ein inneres Verstehen, ein inneres Bejahen, ein inneres Übernehmen. Ganz einfach gesagt kann man sagen, es geht Gott letztendlich darum, dass wir denken, wie er denkt, wollen, was er will, uns engagieren, wie er sich engagiert, dass wir nicht nur untereinander ein Herz und eine Seele sind, sondern mit unserem Haupt, mit seinen Zielen, mit seinen Gedanken. Und das ist das Schönste und das Größte, was Gott geben kann. Mehr geht nicht. Zu leben, wie Gott lebt, zu ticken, wie Gott tickt, zu denken, wie Gott denkt, zu wollen, was Gott will. Dass ich gläubig sein heißt nicht einfach, juhu, ich komme in den Himmel und dafür muss ich auf ein schönes Leben hier ein bisschen verzichten. Das ist ja die Denke vom Mann, bist du fromm, hast du nichts mehr vom Leben, aber du hast wenigstens die Hoffnung auf die Jenseits. Ist totaler Quatsch, die Bibel sagt, da ist das richtige Leben, hier und erst recht drüben. Und in dieses Leben dürfen wir hineinwachsen. Das macht glücklich, das erfüllt, das ist wahres Menschsein. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Ja, und was ist es jetzt? Christus in euch, durch den Geist Gottes wohnt der Herr in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. hat sich mit uns verbunden, untrennbar verbunden, eins gemacht. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir haben ja das Lied gesungen, dass, wenn man sich auch selbst verdammt und diese Dinge, dass dann Gott trotzdem zu uns steht. Und der Teufel schießt aus allen Rohren, um zu sagen, schau dich doch mal an, schau doch mal dein Leben an, guck doch mal ehrlich in den Spiegel. Also damit ist nicht nur das Äußere gemeint. Das kann doch gar nicht sein, dass Gott mit dir sich verbindet. Du bist doch ein unmöglicher Mensch. Und wenn dich ganz arg am Riemen reißt, dann geht es so einigermaßen, dass die anderen nicht merken, dass du gar nicht so fromm bist. Aber wenn du ehrlich bist, musst du sagen, wie kann das gehen? Und Gott sagt, du bist meine Wahl und du wirst sehen, ich werde dich verändern und ich werde dich zum Ziel führen. Das ist mein Plan, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann heißt es in Vers 28, ihn verkündigen wir mit allem Drum und Dran. Das ganze Herz Christi, der ganze Plan Christi, der ganze Willen Christi muss, soll verkündigt werden. Wo wird das eigentlich überhaupt gesagt? Und wir werden dann am Ende sehen, dass diese Botschaft Herzen verändert. Nicht 60 Jahre Moralpredigten verändern eine Gemeinde und verändern einen Menschen, sondern ihn anschauen. Das heißt, wie er ist, seine Herrlichkeit, das überwältigt einen, das nimmt einen gefangen, das ergreift einen, auf das wir ergriffen sind, um selbst zu ergreifen. So geht die Veränderung, das ist Heiligung. Nicht reiß dich am Riemen und wenn du mal älter wirst, dann kannst du nicht mehr so alles kontrollieren und dann kommt wieder stärker der alte Mensch raus, sondern von Christus ergriffen ergreife ich ihn durch seine Gnade. Und darum betet auch Paulus, und ich finde solche Gebete kaum in unseren Gebetsgemeinschaften. Er hat einen Gebetsringkampf, so sagt der Kolosser 2,1, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Da haben sie es wieder. Das sind zentrale Stellen. Das ist der Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also es gibt Dinge, die sind erst in den Tagen der Apostel geoffenbart worden. Das heißt nicht, dass sie vielleicht im alten Bund nicht schon angedeutet oder vorgeschattet sind, aber eine echte Offenbarung, eine echte Hüllenwegnahme gibt es erst seit den Tagen des Neuen Testaments, seit den Tagen der Apostel. Und dieses Geheimnis umfasst Christus und sein Leib. Der Geheimniskern ist der Herr selber. Um ihn geht's, seine Sendung, sein Auftrag, sein Beruf und damit auch die Berufung seines Leibes. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, ohne diese heißgeschichtlichen Aufgaben und Zielsetzungen des Vaters für den Sohn, ohne den Masterplan, den nennt übrigens Epheser 1, Vers 9, das Geheimnis seines Willens, sollten Sie kennen, sollten wir kennen, das Geheimnis seines Willens. Was ist das Geheimnis seines Willens? Wenn ich das nicht erfassen kann, also natürlich, wir sind immer auf dem Weg, wir sind immer am Anfang und wir dürfen auch voranschreiten, aber wir werden hier auf dieser Erde wohl nicht sagen können, wir haben das vollständig alles erfasst. Aber ohne diesen Prozess, ohne das Hineingehen in das innerste Herz, in die innerste Regung, in die innersten Gedanken, die Herzensgedanken Gottes, verstehen wir nicht, wer Christus ist und wer wir und zu was wir berufen sind. Ich wiederhole mich, indem ich sage, die meisten haben die Vorstellung, also da gibt es einen Gott, der würde am liebsten draufbatschen, weil er so wütend ist über die Sünde. Aber da ist der Sohn, der hält den Arm zurück und wer sich jetzt bei dem Sohn birgt, der ist gerettet. Und jeder, der es nicht macht, da batscht Gott da mal richtig drauf. Es ist ein völlig falsches Gottesbild. Der Sohn sagt, der Vater selbst hat euch lieb. Gott gibt sich hin. Gott liebt uns. Gott ist für uns. Gott will unser Herz. Es ist doch so schön, wenn man geliebt wird. Das ist doch schön. Ich habe jetzt ein paar Vorträge über KI gehört und dann sagt Stephen Hawking, allerdings habe ich es nicht selber von ihm gehört, also dieser bekannte Physiker im Rollstuhl, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Nee, er lebt nicht mehr jedenfalls. Er sagt, das wird eine solche Entwicklung nehmen, muss er dann natürlich schon vorher gesagt haben, von drüben hat er es nicht gesagt, dass dem Mensch letztendlich nichts anderes übrig bleibt, weil alles andere die künstliche Intelligenz übernehmen kann, außer die Empathie, das Zwischenmenschliche, das Herz. Ich meine, das ist eine düstere Zukunftsvision, aber ich habe gedacht, dieser Denker, ich glaube nicht, dass er Christ ist, das weiß ich nicht, aber Physiker, dieser Mensch, der hat erkannt, was ist das Innerste, ist dann Beziehung. Und Gott will Beziehung, Gott will keine Sklaven, die jeden Tag einen Haken an die Liste machen. Heute hast du nicht gelogen, heute hast du nicht das und das und das gemacht, sondern die aus der Liebe leben. Und dann ist es von selber so. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sind nicht in einer moralischen Aufbesserungsanstalt. Und sonntags werden wir immer noch mal eingepeitscht, damit es auch ja klappt. Und die anderen Gemeindeglieder und vor allem der Pastor der Gemeinde, die sind dazu da, ständig als Schäferhund darüber zu wachen, wann mal wieder die Peitsche geschwungen werden muss und wer zu sehr über die Stränge geschlagen hat. Ein völlig falsches Gottesbild. Es ist der liebende Vater, der für uns, pro me, für uns, pro, absolut, hundertprozentig. Aber er kann auch streng sein. Das schließt sich ja nicht aus. Also Jesus ist der Geheimniskern und jetzt ist es geoffenbart und er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Da wackelt natürlich, das heißt es übrigens in Epheser 1, Vers 4, bei vielen schon ihre ganze Vorstellung von zum Glauben kommen. Wie kann das sein und so weiter, aber das ist nicht das heutige Thema. Also wir müssen verstehen, was Gott will, was die Mission des Sohnes Gottes ist, und das können wir nach Johannes 3, Vers 16 ganz einfach sagen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, auf dass er die Welt rette. Das ist die Rettungsmission, das ist ganz einfach. Gott will Heil machen. Im Wort für retten im griechischen Text steckt auch das Heilwerden drin. Also nicht nur rausziehen den Ertrinkenden, sondern auch wieder vollständig herstellen, pumpen und weiß nicht, was man muss, hochhalten, damit das Wasser rausläuft. Der Arzt schüttelt schon den Kopf, weiß ich auch, macht man nicht, aber so Seitenlage oder sowas, ne? Damit er wieder rausläuft, da, also das Wasser rausläuft, meine ich. Okay, also und dazu gehören wir dazu. Weltschöpfung hat der Sohn allein gemacht. Welterlösung auch. Am Kreuz ist geschehen, war niemand von uns beteiligt. Aber bei der Weltvollendung, da wirkt Gott mit seinem Christus und durch seinen Christus aus Haupt und Gliedern. Und deswegen sagt Paulus, wir haben einen Dienst, wir sind Mitarbeiter Gottes. Nun, der Mitarbeiter soll das machen, was der Geschäftsführer, der Firmenchef, der Inhaber eben mit seiner Firma will. Produktion oder was weiß ich, Vertrieb, was es auch immer sein mag. Und da muss ich doch wissen, was will denn die Firma Gottes? Also Firma ist jetzt ein blödes Wort, ja, aber was will denn der Chef? Was will er denn? Wofür bin ich da? Oh gut, jetzt habe ich gefasst, ich bin bei VW und ich produziere PKW und ich stehe am Band und schraube die Auspuffanlage dran. Achso, bei E-Autos gibt es ja nicht mehr, also schraube ich was anderes dran, ist ja egal. Ich muss nicht nur wissen, was generell geschieht, sondern abgeleitet von der generellen Berufung muss ich meine persönliche Berufung erfassen. Gut, da geht es ums Ganze und an dem Teil bin ich, das ist mein Auftrag, in einer örtlichen Gemeinde, in einem Hauskreis, der Nachbarschaft oder wo auch immer. Das ist mein Auftrag. Aber ich kann ihn nur verstehen vom Verständnis für das Ganze. Gott will keine Sklaven. In dem Sinn, dass sie überhaupt nicht wissen, um was es geht, dass sie keine Ahnung haben, dass sie mechanisch einfach tun, was man ihnen sagt. Sondern Gott will Kinder, Söhne, die mitdenken, mitleben, die, deren Herz mitschlägt. Und das ist übrigens attraktiv, auch für Nichtchristen. Ja, die vielleicht uns ein bisschen besser können sagen, ja, also, naja, ich kenne den auch ein bisschen näher oder die mit dem Christsein, das ist auch so eine Sache. Aber eins sage ich dir, der brennt für eine Sache. Der brennt für eine Sache. Also ich war jetzt ja in Berlin und ich konnte es nicht lassen, an der Bundesgeschäftsstelle der Grünen mal vorbeizuschauen. Da hängt ein riesiges Banner, Stand United with Ukraine. War schon erstaunlich, gell, wenn man an die Partei vor ein paar Jahren denkt. Gut, aber deswegen bin ich da nicht hingegangen, sondern da ist das Aktivistencamp der Klima, Last Generation, letzte Generation, Extinction Rebels. Und ja gut, ich habe es gewagt, bin da reingegangen, habe ständig vor mich hingemurmelt, immer alles fürs Klima, fürs Klima, fürs Klima. Aber eins muss ich Ihnen sagen, brennen tun die. Brennen tun die, also ich meine jetzt von Herzen, für ihre Sache. Und auch wenn ich mit der Form und wie sie es machen und die Grundlage, dass sie die Letzten wären und die Welt geht unter, das hat ja religiöse Züge, das sehe ich nicht so. Aber eins muss ich sagen, positiv, die brennen für ihre Sache und die sind bereit, wirklich was zu opfern und zu geben. Und das ist, was Gott an uns freut. Wenn wir nicht aus, ja, man muss halt, ja, als Christ sollte man, ich will ja nicht, sondern wenn man wirklich für die Sache des Herrn ein Herz hat. Es ist ein Unterschied, ob ich den Beruf eines Arztes ergriffen habe oder ob ich wirklich Arzt bin, mit einem Herz für die Patienten. Ich muss immer noch, ich habe ihn leider nicht richtig kennengelernt, da war ich zu spät hier, aber den Landarzt Dollinger, ich weiß nicht, wer die Bücher ein bisschen kennt, da muss ich sagen, der war einfach für seine Patienten da, soweit ich das diesen schriftlichen Aufzeichnungen entnehmen kann. Das ist ein Riesenunterschied, Beruf oder Berufung. Und das ist ja das Problem auch in unserer Gesellschaft heute, dass vielfach ein Job ausgeübt wird. Ich verstehe es ja auch bei der Arbeitsteilung und es gibt ja viele Gründe, warum man unzufrieden sein kann, aber das erfüllt ja nicht. Aber wenn man eine Berufung lebt, das ist ganz was anderes. Das ist ganz was anderes. Also die Gemeinde ist berufen. Jetzt ist aber wichtig, sie ist nicht berufen, damit sie so für sich allein um sich dreht, sondern sie ist berufen zur Segensvermittlung, zum Dienst an anderen. Das ist schon mal ein Grundsatz. Ich bin nicht gläubig geworden durch die Gnade des Herrn, damit sich narzisstisch alles um mich dreht, sondern Gott hat uns, mir die Gnade gegeben, damit wir für die da sind, die Gott um uns hergestellt hat. Segenskanal. Und das kann man bei allen Auserwählten in der ganzen Schrift verfolgen. Sie können mir in der ganzen Bibel keinen zeigen, der auserwählt war, aber nicht zum Segensträger gesetzt sein sollte. Auserwählung hat es immer mit dem Dienst an anderen zu tun. Wir sind nicht auserwählt zum Heil. Fast hätte ich gesagt, das ist nebenbei. Nebenbei sind wir auch noch gerettet. Sondern wir sind auserwählt zum Dienst an anderen. Ich habe das mal so zusammengefasst, also diesen Masterplan, den Gott Schritt für Schritt, Step by Step ausführen will. Er arbeitet souverän mit von ihm Erwählten. Erwählung geschieht also nicht nur, um die Betroffenen zum Heil zu führen, sondern auch, um sie fähig zum Dienst an den noch Unerretteten zu machen. Erwählung ist immer verbunden mit einer Berufung zum Dienst. Karl Geier: Er wählt eine Körperschaft nach der anderen heraus, damit durch sie nachher andere gerettet werden sollen. Darum ist auch die Berufung und Erwählung nur ein Mittel zum Zweck, die anderen durch die zuvor erwählten Werkzeuge auch retten zu lassen. Berufung hat es mit heiligem Dienst und Beruf zu tun und Erwählung geschieht zum Zweck der Segensvermittlung an andere. Es ist schon ein innerer Schalter, den man umlegen muss. Es geht ja gar nicht in erster Linie um mich. Ich komme nie zu kurz bei Gott, das ist auch klar. Aber dass ich den inneren Schalter umlege und sage, Mensch, mein Vater, der denkt ja, da geht es jetzt nicht nur um meine kleine Welt und dass das da irgendwie einigermaßen und dann, ich habe einen Schlüssel verloren, Herr, wo ist der Schlüssel? Ich meine, ich bete solche Dinge, das ist klar. In der kleinen Welt ist Gott auch da, aber darüber hinaus. Und spüren Sie, was wir für eine Gnade bekommen haben. Und wie dem ein moralinsäuerliches Christsein widerspricht. Das ist ja Gott geradezu ein Ekel. Im Alten Bund sagt er, mit eurem Herzen haltet ihr euch fern, aber mir bringt ihr Opfer. Das ist ein Christsein, das nicht wirklich will, aber das so äußerlich dient. Und wie strahlt des Vaters Herz, wenn ein Kind Gottes Step by Step sagt, Vater, hier bin ich. Ich will, dass dein Wille in meinem Leben, in meinem Dienst und um mich herum geschieht. Von Herzen. Weil ich erkannt habe, es ist das Beste für mich und für alle anderen. Und da freut sich das Herz des Vaters, wenn ein Mensch so denkt, so lebt. Also ich habe mal in 6 Schritten, dann kommen wir schon auf die Schlussgerade. Ich habe mal in 6 Schritten die Berufung der Gemeinde zu ihrem heilsgeschichtlichen Beruf zusammengefasst. Martin Luther sagte einmal, die wahre Kirche, also ist halt der Begriff Kyriakon, also vom Herrn herkommt, vermutet man den Begriff Kirche, weiß man nicht. Die wahre Kirche, also wir würden sagen, die wahre Gemeinde, besteht in der Erwählung und Berufung durch Gott. Das ist schon interessant. Dem widerspricht übrigens, das muss ich doch mal sagen, der Begriff Volkskirche diametral, also ist völlig entgegengesetzt. Denn die Ekklesia, so das griechische Wort, ist eine Auswahl aus dem Volk, eine Minderheit, um an allen anderen segensvermittelnd tätig zu sein. Also eine Volkskirche ist ein Widerspruch in sich, denn wenn das Volk alle Christen wären, verstehen Sie den Unterschied, dann ist schon keine Auswahl mehr. Aber das ist ein Missverständnis. Leider haben die Reformatoren da nicht konsequent weitergedacht. Gesehen hat es Luther. Ich habe in einer Masterarbeit über sein Verständnis von diesen kleinen Gemeinden gesprochen oder geschrieben. Er hat es klar gesehen, aber er sagte, ich habe die Leute nicht, um das jetzt umzusetzen. Aber das Neue Testament lehrt es ganz klar. Also jetzt die 6 Schritte. Sie sind ja topfit und gehen mit mir mit 7 Meilenstiefel durch diese 6 heilsgeschichtlichen Schritte. Also vor Grundlegung der Welt hat Gott uns auserwählt in seinem Herzen. Stellen Sie mal vor, da hat er schon gesagt, Rainer Wörz, Andreas Schäfer, Norbert Rose, ich nehme mal die 3, nicht weil die besonders sind, sondern weil ich da weiß. Ja, lassen wir das. Okay, da war das schon ein Thema. Das müssen Sie sich mal vorstellen, da war noch gar nichts da. Keine Sonne, kein Mond, kein gar nichts. Da hat Jesus schon mit seinem Vater über konkrete, erst ins Leben gerufen werdende gesprochen. Da gab es eine Auswahl, souverän. Dann wurden die Einzelnen berufen in Raum und Zeit. Bei mir war das 1983 an einem Steinbruch, wo ich immer nachgedacht habe. Und dann habe ich gegen Himmel geschrien als Atheist, Gott, wenn es dich gibt, dann melde dich doch. Und das hat er dann auch gemacht und ich bin zum Glauben gekommen. Ein bisschen eine längere Geschichte, aber das war die Kurzversion. Und so könnte jeder erzählen. Der eine sagt, ich war noch gar nicht geboren, da habe ich schon die ersten Bibelverse auswendig gekonnt. Ich habe schon mit dem Schnuller sozusagen, war ich in der Gemeinde. Aber bei mir war das nicht so, aber das ist ja völlig total unterschiedlich. Berufen in Raum und Zeit. Und dann, die 3. Station ist, dass wir wachsen sollen. Gott nimmt uns ja nicht raus. Hat ja seinen Sinn, dass wir noch da sind, oder? Hat ja seinen Sinn. Wie tragisch, wenn einer, und das ist wirklich geschehen, einer sich umbringt aus Angst, er könnte verloren gehen, wenn er abfällt, also bringe ich mich lieber um. Das ist eine ganz quere Denke. Aber man muss ja schon fragen, ja, warum Gott, nimmt Gott uns nicht zu sich? Na klar, weil wir doch eine Mission haben, es hat doch erst angefangen. Christsein ist ein Doppelpunkt, kein Punkt. Und beim Herrn sein ist auch kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt, da geht es erst richtig los. Also es geht um Wachstum, um Umgestaltung. Ich habe bereits gesagt, die Herausgerufenen, die bereits gestorben sind, wachsen drüber und weiter. Dann kommt die Entrückung, wer weiß wie bald. Das Geheimnis des Nicht-Entschlafen-Müssens kann da genannt werden. Dann der Richtstuhl Christi und dann werden wir mit ihm offenbar werden. Übrigens zur Zeit der 7. Posaune, das ist Mitte der 70. Jahrwoche, da wird im Himmel der Teufel rausgeworfen, der Verkläger der Brüder, können Sie nachlesen, Offenbarung 12. Und er kommt auf die Erde und er weiß, dass er wenig Zeit hat, nämlich 3,5 Jahre, die 2. Hälfte der Jahrwoche. Also im Himmel intronisiert der Vater den Sohn mit seiner Gemeinde. Siehe die Kinder, die du mir gegeben hast. Und der Vater offenbart sie in Herrlichkeit. Und zur gleichen Zeit, in dem im Himmel der Christus aus Haupt und Gliedern in Herrlichkeit geoffenbart wird, wird der Antichrist gesalbt auf Erden. Und nach 3,5 Jahren, nachdem die Himmel gereinigt sind, kommt dieser Christus, kommt der Herr mit allen seinen Heiligen, mit uns, die vorher entrückt wurden, mit allen seinen Heiligen, 1. Thessalonicher 3,13, auf Erden und reinigt auch die Erde und der Antichrist kommt in den Feuersee. Also das war so ganz kurz und jetzt wollen wir im letzten Punkt noch einmal uns kurz Gedanken machen, dass wir dieser Berufung ja leben dürfen. Man kann ja einem Ruf, man sagt in der Hochschullandschaft bei einem Hochschullehrer, sagt man nicht, wir werben um den, sondern man sagt, er hat einen Ruf bekommen, ein Ruf, ja. Zu einer Berufung gehört ein Ruf, ja, und man kann ja so einer Berufung, so einem Ruf aus unterschiedlichen Gründen folgen. Aus Ehrgeiz, manche können nicht Nein sagen, man will den Berufenden nicht enttäuschen, man will es allen zeigen. Es gibt gute und schlechte Gründe. Was für Motive wären denn gut? Gute Motive für die Reaktion auf eine Berufung wären sicherlich Dankbarkeit, Respekt und Gehorsam. Und das finden wir auch alles im Neuen Testament. Dankbarkeit, Respekt und Gehorsam. Ich muss noch mal kurz zurück auf meine Bekehrungsgeschichte. Also ich habe dann als Atheist im Steinbruch gegen Himmel in meiner Verzweiflung gerufen, Gott, wenn es dich gibt, dann melde dich. Der hat sich gemeldet. Ja, aber was hätte ich jetzt machen sollen, wenn der Gott gesagt hätte, also mich gibt's und ehrlich gesagt, für mich bist du eine Ameise, der ich nur ein Weilchen beim Krabbeln zuschaue und dann zerdrücke ich und zerquetsche ich dich. Punkt, aus, Ende. Hätte ich machen sollen. Es ist für mich nach wie vor ein Wunder, dass Gott sich nicht nur geoffenbart hat, sondern dass er gesagt hat, schau mal her, du bist nicht nur so ein bisschen irgendwie dabei, sondern alle, die jetzt an den Sohn Gottes glauben dürfen, durch die Gnade Gottes, sind berufen, mit Christus in Herrlichkeit offenbart zu werden, zu herrschen und zu regieren, bis das Weltprogramm Gottes vollendet ist. Das muss ich mir mal vorstellen. Dieser kleine Handwerkersohn, dieser widerspenstige Mensch, dieser schwierige Charakter und der große Gott, dem Milliarden von Engeln sich nur gebückt nähern, die Herrlichkeit können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Das sagt, mit dir will ich, mit dir will ich, mit dir will ich. Und er nicht wusste, was für Kameraden er sich da, und entschuldigen wir uns ja geschlechtergerecht sagen, Kameradinnen er sich da eingehandelt hat. Er hat sich eigentlich einen Klotz ans Bein gebunden. Es ist doch kein Vergnügen, mit mir unterwegs zu sein. Aber Gott sagt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Du bist meine Wahl und du wirst sehen, so wird's kommen. Und das freut mein Herz. Und ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon mal erzählt habe, dass Richard Wurmbrand, der beschreibt ja, wie ein russischer Offizier in Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg, wo in den Folterkammern der Geheimdienste die Christen gequält wurde, ein russischer Offizier zu ihm kam, er erklärte ihm den Heilsweg und so weiter und er erfasste so eine, der hüpft und freut sich und lässt dann ein Gebet vom Stapel, gar nicht so schön, wie wir immer beten, aber Richard Wurmbrand schreibt, es ist so, dass der Himmel wohl stillgestanden hat bei diesem Gebet. Er betet nämlich, lieber Gott, wenn ich du gewesen wäre, hätte ich mich nicht genommen. Genau so ist es. Und immer mehr drückt mich nicht meine Sünden, sondern die Unwürdigkeit, dass ich Gott verunehre, dass ich diesen Herrn, der alles, aber wirklich auch alles gibt und gab, beschäme. Das drückt mich immer mehr. Verstehen Sie den Unterschied? Karl Geyer hat gesagt, nicht die Sünden der Gläubigen drücken mich, sondern ihre Unwürdigkeit. Also, dass sie nicht in dem Stand leben, zu dem sie berufen sind, wandelt würdig. Das Schönste für den Berufenen, ich habe das schon gesagt, ist, wenn seine Anliegen unsere Anliegen werden. Ja, wie kann das geschehen? Das kann man ja nicht anordnen. Hey, du sollst von Herzen brennen. Ist ja Quatsch. Napoleon hat gesagt, ich kann meinen Truppen alles Mögliche befehlen. Aber dieser Galiläer, Millionen sind noch bereit, heute für ihn zu sterben. Was ist sein Geheimnis? Und da geht's darum, dass wir ihn kennenlernen. Er muss verkündigt werden. Seine Herrlichkeit, seine Schönheit, wie er mit seinem Volk umgeht, wie er mit einzelnen Menschen umgeht, wie er ist. Und je mehr man von ihm erfährt, auch auf der schöpferischen Seite, wenn ich an den Vortrag etwa von Professor Schimmel denke über die Größe des Universums, da schnallst du ab. Und Gott hat es alles geschaffen. Für ihn ist es gar nichts so, ja? Da macht mir Gott groß. Und wenn dieser Gott auf diese Welt kommt und sich bespucken und schmähen lässt und erhält durchaus Liebe, blau und grün geschlagen mit gebrochener Nase, hängt er am Kreuz, mit unsäglichen Schmerzen, er hätte runtersteigen können, er hält durch, weil er denkt an dich und mich, dann bewegt es mein Herz. Wie kann ich diesem Herrn nicht dienen wollen? Wie kann ich diesem Herrn nicht treu sein wollen? Wie beschämend ist es, was er alles für mich getan hat? Bitte keine Moral, das soll es nicht sein. Das bewegt mein Herz und es verändert mein Herz. Und deswegen ist es so wichtig. Paulus schreibt, er jagt dem nach. Er schreibt nicht, ich eiere, ich trödle, ich trippel, ihm nach, sondern ich jage ihm nach. Ich bin kein Jäger, aber beim Jagen kommt es ja darauf an, dass du dranbleibst. Dass du dranbleibst, dass nach vorne geht. Und wenn ich da an Hudson Taylor denke, wie er seine Berufung erkannt hat, ich werde China-Missionar und ich weiß nicht so viel, aber dann geht er in ein armes Viertel, lebt dort, dann geht er später noch in ein ärmeres Viertel, weil er sagt, in China muss ich noch ganz andere Entbehrungen erleben. Er gibt viel Geld, manchmal seinen letzten Taler oder Pfund Sterling oder was es da eben zu der Zeit gab. Er bricht sein Medizinstudium ab, kurz vorm Abschluss. Ich dachte, oh, aber warum hat er nicht noch einen Doktor gemacht? Das wäre doch so schön gewesen. Aber nein, er bricht ab. Er sagt, ich habe jetzt alles notwendig. Ich brauche ja den Titel gar nicht. Das reicht. Er lässt sich in China die Haare schwarz färben, macht sie in Zopf. Also, er war blond, blauäugig. Und wie soll ich sagen, er brennt. Man spürt, er brennt. Das hat Gott, die hat ihn nicht gezwungen. Nicht ich eire, ich trödle, ich jage nach. Paulus ringt und kämpft. Es gibt eine Mission, es gibt eine Laufbahn, es gibt einen Kampf. Jesus sagt am Ende, es ist vollbracht. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet. Und wissen Sie was? Ich möchte auch laufen. Ich möchte laufen. Ob ich noch 2 Monate, 1 Jahr oder 20 Jahre laufen muss, ich weiß es nicht, aber ich möchte laufen. In der Gnade Gottes. Amen. Wir wollen beten. Ach Herr Jesus, wir danken dir. Es ist so eine gewaltige Sache, mit dir unterwegs zu sein. Du bist so groß, so herrlich, so wunderbar. Wir können dich gar nicht vollständig erfassen in all deinem Tun, in all deinem Wirken, der Größe deines Herzens, deiner Barmherzigkeit, deiner Liebe, deines absolut für jemand Einstehen, deiner Treue. Und danke, dass du der Herr bist. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke für diese wunderbare Berufung. Danke für deine Pläne, deine Gedanken und deine Ziele. Und nun schenkst, dass wir mehr und mehr auch hineinkommen in deine Welt, in dein Denken, dass wir deinen Herzschlag aufnehmen, deinen Atemrhythmus, dass wir in deiner Gegenwart leben und dienen, bis du uns zu dir nimmst. Und wir danken dir für die Herrlichkeit, die uns bereitet ist und dass es dann erst richtig losgehen darf, vereint mit dir. Und so wollen wir dich ehren, loben und preisen und uns ganz neu dir weihen. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Amen.